Jesus, wir danken dir für die Zeit in deinem Wort jetzt auch. Und Herr, du weißt, dass wir verstehen deine Sprache nicht. Du hast, als du als Mensch auf der Erde gewandelt bist, hast du Aramäisch gesprochen. Du hast den Jüngern dein Wort auf Griechisch gegeben und auf Hebräisch den Propheten. Und wir danken dir für Geschwister, die übersetzen können, ja, die Fähigkeit haben, ja, andere Sprachen zu sprechen, andere Sprachen zu verstehen, sich hineinzuarbeiten in andere Sprachen. Wir danken dir für unseren Bruder Martin Luther, der vor 500 Jahren dieses Werk angefangen hat, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, Herr, und der so viel Zeit und Energie da hineingesteckt hat, damit wir dein Wort lesen können. Und auch viele andere Geschwister, von denen wir jetzt profitieren, Herr, dass wir dein Wort lesen können. Und doch, Herr, selbst in unserer Sprache verstehen wir dich nicht. Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir brauchen, dass du uns dein Wort auslegst. Durch den Heiligen Geist. Wir brauchen das Werk deines Heiligen Geistes, dass dein Wort uns ins Herz hineinfällt und dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir es auch wirklich verstehen, dass es ankommt, dass es uns bewegt. Jesus, und so bitten wir dich, dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist, wenn wir dein Wort lesen, dass es in unseren Herzen ankommt, dass wir deine Stimme hören heute Morgen. Bitte schenk du das durch deinen Geist, Herr. Amen. Wir sind in Lukas Evangelium, Kapitel 4. Nachdem Jesus vom Teufel versucht wurde, hat er angefangen zu wirken in Galiläa. Und es steht, dass er in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurückkam. Es lohnt sich, in Prüfungen, in Versuchungen Widerstand zu leisten. Denn wir gehen stärker daraus hervor, als wir hineingegangen sind. Die Kraft des Geistes war auf Jesus. Obwohl er körperlich geschwächt war durch die Zeit des Hungerns und Fastens, so war da Kraft in ihm. Kraft, göttliche Kraft, um jetzt den Dienst zu tun, zu dem Gott ihn gesandt hat. Nämlich, und das steht hier als erstes, dass er gelehrt hat, überall in den Synagogen, immer in die Gemeinde gegangen und gelehrt. Was hat er gelehrt? Das sehen wir hier gleich in der ersten Geschichte. Er hat das Wort gelehrt, das Wort Gottes. Er hat es aufgeschlagen und ausgelegt durch die Kraft des Geistes. Und an anderer Stelle steht, dass die Leute sich wunderten, als sie ihn gehört haben. Und auch hier lesen wir das, dass die Leute sich gewundert haben. Das kannten sie nicht, dass das Wort gelesen wird und ausgelegt wird und dass darin Kraft liegt, im Wort Gottes. Aber wie viele von uns haben das so erlebt? Die Bibel, ein Buch mit 7 Siegeln, schön im Regal verstaubt, ne? Und durch den Heiligen Geist, Gott hat uns dieses Buch geöffnet, sodass es ein lebendiges Reden zu uns ist, zu unserem Herzen. Und da, wo es für dich so ist, immer noch oder mal wieder so ist, dass du das Buch wieder zurückgestellt hast, dass du keinen Zugang dazu hast. Ich sag dir, Jesus ist gekommen, um uns das Buch zu öffnen, um uns das Buch, das Wort Gottes zu lehren, zu predigen. Er ist da durch seinen Heiligen Geist und wenn du ihn rufst, wenn du ihn suchst, wenn du ihn fragst, dann gibt er Antwort. Dann will er dir helfen, dann will er dir ein Helfer sein, dass du das Wort Gottes verstehst. Wenn du natürlich dich ranmachst mit deinen eigenen Gedanken und mit deinem eigenen Lesen, wirst du schnell an deine Grenzen kommen. Aber der Geist Gottes, er führt uns hinein in die ganze Wahrheit. Und dann ist dieses Wort plötzlich Kraft. Die Kraft, mit der Jesus den Teufel überwunden hat. Oder? Jedes Mal in den Versuchungen hat er ihm das Wort Gottes entgegengehalten. Er hat nicht lange mit dem Teufel gesprochen. Er hat ihm einfach nur das Wort Gottes schlicht und einfach entgegengehalten. Und er zieht also umher und lehrt in den Synagogen. Und ja, am Anfang war es auch so, dass er von allen geehrt war. Da war kein Widerstand da. Das ging gut los, der Dienst. Und dann kam er nach Nazareth, wie es hier steht. Und das lesen wir einfach nochmal. Wir haben es letztes Mal schon diese Verse gelesen. Wir wollen uns dann aber der zweiten Hälfte der Geschichte zuwenden, ab Vers 16. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Da steht übrigens nicht, wo er geboren war, sondern wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, die Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Die ersten Worte, die Jesus an Menschen richtet, sind diese Worte hier im Lukas-Evangelium. Und das ist bedeutsam in den Evangelien, mal zu gucken, was sind die ersten Worte, die Jesus an Menschen richtet. Im Matthäus-Evangelium ist es das Wort an Johannes den Täufer: Lass es nun geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das Wort ist Programm für das Evangelium. Genauso in Markus, Kapitel 1. Tut Buße, denn das Reich der, oder das Gott, Reich Gottes ist nahe gekommen. Und glaubt an das Evangelium. Hier sind es diese Worte: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Im Johannesevangelium ist es einfach dieses schlichte: Komm und sieh, was er an die Jünger sagt. Hier im Lukas-Evangelium, wie gesagt, er predigt aus dem Jesaja, er liest diese Stelle vor, und es ist sozusagen das Programm des Königs Jesus, des Gesalbten, des Messias, des Christus. Der Herr, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann hat er gesagt, die Auslegung war ganz schlicht und einfach, ein einziger Satz: Dieses Wort ist heute vor euren Ohren erfüllt. In mir ist dieses Wort erfüllt. Ihr habt es gehört. Und alle gaben ihm Zeugnis. Jetzt kommt die Reaktion der Leute, die dort sitzen. Die Leute von Nazareth. Die Stadt, wo er aufgezogen wurde. Die ihn von Kind auf kennen. Sie sitzen da und hören diese Botschaft. Und die erste Reaktion ist: Sie gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Die erste Reaktion war: Boah! Sie haben die Kraft des Geistes in diesen Aussagen gespürt. Sie haben gemerkt, dass es wahr ist. Sie gaben ihm Zeugnis, heißt, sie stimmten zu. Das ist wahr. Du hast recht, Jesus. Es ist wirklich wahr. Du bist mit dem Geist gesalbt. Du bist derjenige, der gekommen ist, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Die Gefangenen in Freiheit auszurufen. Die Blinden wieder sehen zu machen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das angenehme Ja des Herrn auszurufen. Ja, der bist du. Und sie sprechen dann auch davon, später heißt es hier, alles, was wir gehört haben, das in Kapernaum geschehe. Das heißt also, Lukas ordnet diese Geschichte hier an den Anfang seiner Wirkungszeit in Galiläa ein. Es ist aber nicht so, dass diese Geschichte tatsächlich gleich am Anfang geschehen ist, sondern es ist schon, sind schon Dinge in Kapernaum passiert. Und von diesen Dingen sprechen die Leute in Nazareth. Sie geben Zeugnis von dem, was Jesus sagt. Sie sagen, ja, das stimmt. Du hast recht. Und sie wundern sich über die Worte der Gnade. Das Wort unseres Herrn sind Worte der Gnade. Er spricht Gnade aus. Über die Elenden, über die Armen. Warum? Die Armen und die Elenden. Warum sind sie arm und elend? Warum sind die Menschen blind und zerschlagen? Warum sind sie gefangen? Es kommt aus der Sünde. Aus der Macht der Sünde, unter der wir alle stehen. Diese Macht der Sünde macht uns schwach, sie macht uns arm, sie setzt uns in Gefangenschaft, sie macht uns blind. Ja, sie bringt uns dazu, sie führt uns dahin, dass wir völlig zerschlagen sind. Das ist die Sünde, die uns dahin geführt hat, dass wir in diesem elenden Zustand sind. Aber Jesus ist gekommen, um all das, was die Sünde aus uns gemacht hat, hinwegzunehmen. Um uns in die Freiheit zu führen, um uns sehen zu machen, um uns reich zu machen, um uns in die Freiheit zu führen, um uns zu heilen. Was für eine Gnade. Gott ist gnädig mit uns. Wir haben es nicht verdient. Und wir können es auch nicht ausgleichen. Mit noch so viel Anstrengung werden wir es nicht schaffen. Wir sind in einem elenden Zustand, weil wir beherrscht sind von der Macht der Sünde. Wir sind schwach. Paulus sagt es, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Ich merke dadurch, dass ich unter einer fremden Macht stehe, unter einer harten Macht, die mich gefangen hält. Wer wird mich retten von diesem elenden Leben? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und dann regt sich aber Widerstand in ihn. Und das ist dieser Widerstand, der Menschen davon abhält, diese wunderbare Botschaft, dieses wunderbare Evangelium anzunehmen. Und dieser Widerstand besteht aus zwei Dingen. Jetzt habe ich schon wieder meine Notizen nicht. Vergebt mir bitte. Ich habe sie, aber wo? Ach je. Immer wieder dasselbe. So, da. Sie sagen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Jesus tritt in Vollmacht auf und verkündigt ihnen, ich bin derjenige, der euch retten kann, der euch heilen kann. Dazu bin ich gesandt, um euch frei zu machen. Der eine Widerstand, der sich regt, ist, ja, wer bist denn du, dass du das sagst, dass du meinst, dass du uns hier erretten kannst? Es ist dieser Widerstand, der sagt, ich will mich nicht dem, wisst ihr, es gehört eine Menge, eine große Portion Demut dazu, erstmal anzuerkennen, dass ich zu einem dieser armen, blinden, Gefangenen gehöre. Es gibt viele Menschen, die sagen, wieso? Ich habe doch mein Leben im Griff, ist doch alles in Ordnung. Ich krieg das schon hin, ich krieg das schon gebacken. Ja, es ist nicht immer alles so perfekt und alles so gut, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Ich brauche niemanden, der mich rettet und befreit. Ich mache das schon selber. Und dann, wer bist du, dass du kommst, um mich zu erretten, um mich zu befreien? Wer bist denn du? Was maßt du dir an, etwas Besseres zu sein als ich? Du bist jetzt hier der große Held? Jesus, wir kennen dich. Du bist der Sohn Josefs. Und sie liegen völlig daneben. Auf der einen Seite haben sie recht. Ja, so haben sie ihn erlebt. Er ist aufgewachsen in der Familie von Maria und Josef. Der Sohn Josefs. Ja, und so hat er auch gelebt. Er hat sich seinen Eltern untergeordnet, seinem Vater, seinem irdischen Vater untergeordnet, dem Mann, den Gott ihm als Vater gegeben hat, als irdischen Vater. Und er hat sich so gut untergeordnet, dass alle gedacht haben, Jesus ist der Sohn Josefs. Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ist das nicht ein ganz normaler Typi, wie du und ich? Wir haben doch zusammen im Sandkasten gespielt, Jesus. Warum denkst du jetzt, dass du derjenige bist, der Menschen aus dem Gefängnis befreit? Ich bin ein Gefangener und du bist der, der mich befreit. Wie kommst du darauf? Was für eine Anmaßung. Wisst ihr, und das ist der Widerstand gegen das Evangelium, das ist der Stolz des Menschen. Da ist nicht die Bereitschaft, sich zu beugen unter dem Wort Gottes, das in Kraft des Geistes gesprochen wird hier. Sie geben ihm Zeugnis. Ja, das ist wahr. Wir sehen ja deine Vollmacht. Wir sehen ja das Wirken. Wir haben davon gehört. Aber wir kennen dich doch. Du bist doch ein ganz normaler Mensch. Sie beurteilen Jesus nach dem Fleisch. Vers 23, und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Jesus kriegt das mit. Er merkt, die fangen an zu tuscheln. Vielleicht schnappt er dieses Wort auf und dann fängt er an zu antworten und er sagt, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst, alles was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er merkt, was losgeht. Er weiß, was in ihren Herzen ist. Er durchschaut das Ganze. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, dass er sehen kann, was dort passiert in den Herzen. Und Jesus versucht jetzt nicht seine Hörer ganz nett und freundlich abzuholen. Nein, er macht etwas, was heutzutage jedem Prediger, der irgendwie erfolgreich predigen will, ausgeredet wird. Er provoziert. Er deckt auf. Er bringt es auf den Punkt und sagt, das ist doch das, was ihr denkt, oder? Das ist doch das, was in eurem Herzen ist. Arzt, heile dich selbst. Letztendlich greifen sie diesen Auftrag, den Jesus empfangen hat, auf und sagen, okay, du bist ein Arzt. Ja, dann wollen wir das mal sehen. Heile dich selbst. Na, was bist du denn für ein Arzt, dass du andere heilst und dich selbst nicht heilen kannst? Kennt ihr irgendwie diesen Spruch? Haben das nicht die hohen Priester auch am Kreuz gesagt? Wenn du der Christ, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Es ist dasselbe, was wir gerade vorher gelesen haben in Lukas 4. Jesus, du hungerst, mach doch aus diesem Stein Brot, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. was dahinter steht, ist, dass sie sagen, alles, was wir gehört haben, das in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Wir wollen ein Zeichen sehen. So oft haben die Leute Jesus um ein Zeichen gebeten und gesagt, tu doch mal ein Zeichen. Wenn du ein Zeichen tust, ja, dann glaube ich. Die Forderung nach Beweisen, wohinter aber Unglaube steht, mangelndes Vertrauen. Jesus, wir vertrauen dir nicht. Du musst erst mal zeigen, dass du unser Vertrauen verdienst. Wir wollen ein Zeichen sehen. Zeig uns, dass du der Sohn Gottes bist. Mach mal, Jesus, diese Forderung. Und das ähnelt der dritten Versuchung des Teufels. Der Teufel sagt hier, spring doch hinab. Zeig doch, dass du der Sohn Gottes bist. Denn das Wort sagt doch, du wirst von Gott bewahrt werden. Mach diesen Schritt und zeig dich. Und sie sagen auch, und das gehört hier auch mit rein, sie fordern ihn heraus, sie sagen, du bist doch der Sohn dieser Stadt. Also muss doch das, was in anderen Städten passiert, das musst du in unserer Stadt doch bitte schön auch tun. Wir haben ein Anrecht darauf, Jesus. Es ist einerseits dieses Abwehrverhalten, wir wollen uns dir nicht beugen, du bist doch ein ganz normaler Mensch. Aber das andere ist auch diese Forderung, diese Vereinnahmungstendenz. Jesus, du bist doch einer von uns. Jetzt mach mal. Ja, alle wisst, wie das zweite Gebot lautet. Hoffentlich. Das zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Bildnis machen von irgendwas, was im Himmel, auf der Erde, unter der Erde ist, davor niederknien, es anbeten und ihm dienen. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, sagt Gott. Was hat es mit diesem Bildnis auf sich? Es ist nochmal etwas anderes als das, was Gott im ersten Gebot sagt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist das, was das Volk Israel getan hat, direkt nachdem sie diese Gebote bekommen haben. Sie haben gesagt, wir können das irgendwie nicht aushalten. Der Mose, zu dem Gott immer spricht und der uns die Offenbarung Gottes weitergibt, der ist nicht da. Wir haben irgendwie keinen Kontakt zu Gott. Wir brauchen irgendwas, woran wir uns festhalten können. Aaron, mach ein Bildnis von unserem Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Wir brauchen etwas, was wir sehen, was wir anfassen können, um es dann anzubeten. Und das ist die Tendenz unseres Herzens. Die Tendenz unseres Herzens ist, dass wir etwas suchen, was wir anfassen, was wir sehen können. Und alles, was wir sehen und anfassen können, ist etwas, was wir beherrschen können. Denn das ist unser Problem mit Gott. Gott ist größer. Größer als ich es bin. Und ich kann ihn nicht beherrschen. Er beherrscht mich. Und das ist mir, ja, wenn ich es mal milde formuliere, unangenehm. Und Jesus sagt, ein Prophet ist nicht angenehm in seiner Vaterstadt. Warum nicht? Weil Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes seinen Leuten, seiner Familie, und die sitzen da alle, seine Brüder, seine Schwestern, seine Mutter, stolz wie Oskar. Mein Jesus, vorne, der große Lehrer. Ja? Große Enttäuschung wird sie erleben an diesem Tag. Er spricht diesen Anspruch Gottes in ihr Gesicht. Er sagt, na, Gott ist derjenige, der euch sieht. Er sieht, dass ihr gefangen seid in eurer Sünde. Ihr seid arm, elend, blind, gefangen. Aber er hat mich gesandt, er hat mich gesalbt, um euch zu befreien. Das lassen wir nicht mit uns machen, Jesus. Wir wollen lieber einen Gott haben, den wir in die Kiste packen können. Wie die Israeliten, die dann diesen Gott umhergetragen haben. Oder auch andere Völker, die ihre Götter umhergetragen haben. Wir nehmen unseren Gott mit auf unseren Weg. Er muss das machen, was ich will. Und wir singen mit voller Inbrunst, mein Jesus. Aber wisst ihr, was uns dazu ermächtigt, zu singen, mein Jesus? Wisst ihr, was das ist? Jesus selbst sagt, du darfst mich mein Jesus nennen. Ja, das darfst du, wenn du mein geworden bist. Wir wollen Jesus vereinnahmen. Wir wollen ihn für unsere Zwecke gebrauchen. Die Stadt Nazareth, na, wie das heute auch, was weiß ich, Bethlehem, na, hat da eine tolle Geburtskirche und so weiter. Na, zieht ganz viele Touristen an. Ja, mit Jesus kann man ein ordentliches Geschäft machen. Gut, dass er bei uns geboren ist. Na, er ist unserer. Genauso Nazareth. Na, ja, der ist unser Junge. Na? Wir benutzen ihn für unsere Zwecke. Aber wenn Jesus kommt mit seinem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, und uns unangenehme Wahrheiten sagt, sagen wir Jesus, nee, das wollen wir nicht hören. Nee, wir wollen lieber etwas sehen, etwas zum Anfassen haben. Wir wollen ein paar Zeichen haben. Und so sagt Jesus, er weist diesen Anspruch zurück. Er zeigt die Souveränität Gottes auf. Er spricht noch weiter, er provoziert weiter, er belässt es nicht dabei. Er stellt ihnen Beispiele aus der Geschichte Israels vor. Er sagt in Vers 25, in Wahrheit aber sage ich euch, da waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel. Als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Jesus erinnert die Leute in Nazareth daran, in der Geschichte Israel ist es immer wieder gewesen, das Volk, das erwählte Volk Gottes, es war im Widerstand gegen Gott. Es hat Gott nicht vertraut und geglaubt. Und Gott hat sich dann eben zugewandt, auch Menschen aus anderen Völkern, die nicht zu seinem Volk gehören, die nicht zu den Auserwählten gehören, die aber ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und hat sich an ihnen erwiesen. Im Glauben empfangen wir auch diese Wunder Gottes, die Heilung, die Befreiung, die all diese Dinge, von denen Jesus gesprochen hat. Im Glauben können wir das empfangen, aber nicht im Unglauben. In so einer Haltung von, ja, jetzt zeig mal, was du drauf hast, Jesus. Wenn ich nicht bereit bin, mich zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes, dann werde ich nicht die Erhöhung Gottes erleben, wie er mich aufrichtet und stärkt und segnet. Wenn ich nicht der Wahrheit Gottes zustimme, dann mache ich Gott zum Lügner. So sagt Johannes das in Kapitel 1 von seinem ersten Brief. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Dann erheben wir uns über Gott. Ich muss mich unter Gott stellen. Muss bereit sein zu dieser Demut. Das anzuerkennen, was ja Realität ist. Demütige nicht mich und sage, oh, ich bin ja so ein kleiner und armer Sünder, ne, damit ich dann etwas bekomme von Gott, so, weißt du, als Mittel zum Zweck. Das ist nicht damit gemeint, sondern ich erkenne die Wahrheit an, so wie es ist. Das ist die Realität. Ich bin ein Wurm auf dieser Erde. Mein Leben ist wie ein Hauch vorbei. Und der mächtige Gott des Himmels und der Erde, er ist ewig. Er ist heilig, er ist gerecht und gut. Ich bin ein Sünder, bin verunreinigt. Ich werde nicht vor Gott bestehen. Das ist alles, sind alles Wahrheiten. Und wenn ich das annehme und zugebe, bereit bin, das zu bekennen, dann erhebt mich Gott aus dem Staub. Dafür ist Jesus gekommen, um diejenigen, die im Staub sind, zu erheben, um sie zu reinigen, um sie zu befreien, um ihnen ewiges Leben zu schenken. Deswegen ist Jesus gekommen. Aber was dazu gehört, ist diese Demut, das anzuerkennen und anzunehmen. Und dann greift dieses Wort aus den Sprüchen. Er gibt den Demütigen, gibt er Gnade. Aber was passiert bei den Hochmütigen? Der Hochmütige bleibt stehen und er vertraut nicht, er glaubt nicht. Der Stolze bleibt stehen. Und was passiert ihm? Ihm passiert Demütigung. Er wird gedemütigt. Er wird von Gott dahin geführt, dass er erkennt, wie klein und schwach und arm er ist. Und das macht Jesus hier. Seine Predigt hier in der Synagoge von Nazareth ist alles andere, was Maria sich erwünscht oder erhofft hat. Es ist eine Demütigung. Gott heilt die anderen, euch nicht. Ja, wie komme ich damit klar? Die Leute sind damit nicht klargekommen. Die Reaktion ist, von der ersten Predigt, die Lukas hier berichtet in seinem Evangelium, wie gesagt, es ist nicht die erste Predigt generell gewesen, aber die erste, die er ausführlich berichtet, ist ein totales Desaster. Am Ende steht ein Mob von Leuten auf und stößt Jesus hinaus zur Stadt, um ihn zu töten. Hier steht es, Vers 28, alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Das ist der zweite ganz bewusste Mordversuch in Jesus Leben. Sie haben versucht, ihn umzubringen. So heftig hat das reingehauen. Und so hart und so heftig war ihr Stolz. Ja, nichts ist, glaube ich, so heftig, wenn dein Stolz verletzt ist, oder? Am Ende steht hier, dass Jesus durch die Mitte schritt, hindurchging und wegging. Sie haben ihn nicht runtergestürzt und Gott hat nicht seine Engel geschickt, um ihn aufzufangen, wie der Teufel das gesagt hat, sondern hier war ein anderer Weg dran. Er ging durch ihre Mitte und Gott hat ihn tatsächlich bewahrt vor diesem Tod an dieser Stelle, so wie er ihn bewahrt hat, als er ein Kind war. Denn seine Zeit war noch nicht da, wie Johannes geschrieben hätte. Lukas hat das nicht so geschrieben, aber Johannes hat das an ein paar Stellen geschrieben. Seine Zeit war noch nicht da. Und doch hat Jesus hier ganz knallhart das erlebt, was Johannes am Anfang seines Evangeliums sagt. Das Licht kam in die Welt und die Finsternis wollte es auslöschen. Die Finsternis kann das Licht nicht ertragen. Wisst ihr, und das ist das, was du und ich, was wir erleben. Wenn Jesus in uns lebt und wir seine Wahrheit, seine Botschaft hinausbringen zu den Menschen. Manchmal denke ich, wow, ich habe so eine super Botschaft. Gott hat mir so eine gute Botschaft gegeben, so ein wunderbares Evangelium. Mann, und ich bin so gesegnet dadurch und meine Geschwister. Oh, dass doch alle diese wunderbare, dass sie alle Jesus kennenlernen. Die müssen doch eigentlich alle kommen und sagen, wow, super, ja, Jesus, ich will auch Jesus haben und so weiter. Ne? Und dann redest du mit Menschen und du denkst, boah, ist das hart. Was ist das für ein Widerstand? Was ist das für eine Härte? Wieso können sie denn Jesus nicht annehmen? Und das ist hier eine Geschichte, die uns das offenbar macht, warum Menschen Jesus nicht annehmen können. Ist doch ein Mensch. Was erhebt er sich? Ja? Und wieso? Ich ein Sünder? Warum brauche ich Hilfe? Warum brauche ich Befreiung? Ja, los, mach mal, zeig mal. Jesus hat das gesagt in Johannes 15. Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Jesus sagt hier, die Welt hasst euch. Und das sind Dinge, die wir erleben. Wenn wir uns zu Jesus stellen und seinem Wort, wenn wir das Wort auch weitergeben, dann wirst du das erleben. Wenn Jesus in dir lebt und du ihm nachfolgst, dann wirst du das erleben, dass du Probleme kriegst. Dass Leute nicht gut auf dich zu sprechen sind. Ja, sie geben dir Zeugnis, sie erkennen die Wahrheit an, ja, dass du bist eigentlich ein guter Typ, so, ne? Du machst eigentlich eine ganze Menge gute Sachen, aber ich kann dich trotzdem nicht leiden. Und das ist diese geistliche Realität. Die Welt kann das Licht nicht ertragen. Die Welt hasst mich, sagt Jesus. Und deswegen hasst sie euch. Und wir in Deutschland, wir erleben das vielleicht nicht auf diese Härte, auf diese krasse Art und Weise, wie es viele andere Geschwister in dieser Welt, in anderen Ländern erleben. Wenn Menschen sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben in dieser Welt, dann haben sie teilweise mit heftigen Konsequenzen zu rechnen. Ja, sie werden von der Welt gehasst, sie werden verfolgt, sie werden unter Druck gesetzt. Sie werden gedemütigt, sie werden geschlagen, sie werden ja auch getötet, weil sie sich zu Jesus bekennen. Die Welt hasst Jesus. Und deswegen hassen sie diejenigen, die ihm nachfolgen, die mit ihm leben. Ja, in denen der Geist Jesu lebt. So erleben wir als Kinder Gottes das, was Jesus in Nazareth erlebt hat. Wir erleben diese Abwehrhaltung. Diese Haltung, warum sollte ich mich, wieso hast du jetzt die Wahrheit? Und ich liege falsch. Warum kannst du mir jetzt erzählen, was Sache ist? Wieso hast du jetzt das, was mich retten und helfen kann? Und besonders in unseren Familien erleben wir das. In diesem vertrauten Rahmen. Ja, die Leute, die uns kennen. Wisst ihr, die Leute kannten doch Jesus. Und die hätten es doch eigentlich besser wissen müssen. Es war doch offensichtlich, dass er ein besonderer Mensch war. Dass in ihm etwas Besonderes unter ihnen war. Obwohl er so unscheinbar und normal war, war er doch voller Liebe. Und das war doch sichtbar für die Leute. Ja, sie haben Zeugnis gegeben, aber er war doch einer von ihnen und das kann nicht sein. Und so ist es auch vielleicht in deiner Familie. Du hast vielleicht von Jesus weitererzählt, aber da passiert nichts, da kommt nichts an, da ist eine Härte. Du als Kind bleibst immer der kleine Junge, das kleine Mädchen. Na? Jesus möchte dich heute Morgen ermutigen. Bleib dran. Du gehörst zu Jesus. Du bist nicht von der Welt. Du bist von Jesus aus der Welt herausgenommen worden. Du gehörst in die Familie Gottes. Und deine Eltern oder deine Geschwister oder deine Kinder, sie wollen das nicht hören, sie wollen das nicht annehmen. Jesus ist es genauso gegangen. Er hat das alles durchlebt und durchlitten, so wie du. Und er sagt dir, das ist das ganz Normale, die ganz normale Reaktion der Welt. Es ist eher etwas Besonderes, wenn das passiert, was er hier in Vers 20 sagt. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und ja, da können wir Gott doch so dankbar sein. Wir haben es erlebt auch. Der ein oder andere hat es erlebt. Wie den Segen, den er durch Jesus erfahren hat, den sie durch Jesus erfahren hat, in die ganze Familie hineingegangen ist. Wie wunderbar ist das, wenn in der Familie tatsächlich das Licht sich ausbreitet, wenn das ganze Haus gerettet wird. Gott kann das schenken. Aber es bedeutet, dass sich Menschen tatsächlich demütigen müssen, dass sie bereit sein müssen, sich der Wahrheit Gottes zu beugen. Dass sie nicht auf unsere Person gucken, sondern auf das, was Gott uns gegeben hat. Auf den Geist, der in uns lebt und durch uns spricht. Wir müssen das als Gottes Stimme annehmen. Und das ist eine harte Sache. Wisst ihr, und geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir Schwierigkeiten haben, uns was sagen zu lassen? Ein Wort sagen zu lassen von jemandem, der uns doch so vertraut ist? Ja, der vielleicht unser Kind ist in irgendeiner Hinsicht, der doch unter uns steht in irgendeiner Form. Was erhebst du dich? Was sagst du mir, was Sache ist? Was erzählst du mir von Gott? Wir sollen uns beugen der Stimme Gottes, die spricht durch unsere Geschwister. Wir sind nicht dazu bestimmt, übereinander zu herrschen, aber wir sollen das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, dass Gott regieren kann in unserer Mitte. Und das tut er auch durch deinen kleinen Bruder, durch deine kleine Schwester. Er spricht ein Wort aus. Und du bist getroffen. Und dann musst du entscheiden, wie du reagierst. Bist du bereit, dich unter das Wort Gottes zu beugen und zu sagen, okay, ich nehme das an. Ich lasse mir helfen. Ich lasse auch für mich beten. Guck mal, Paulus, dieser großartige Mann Gottes, was hat er immer geschrieben an seine jungen Geschwister, die er zum Glauben geführt hat? Betet für mich. Ich brauche eure Hilfe. Er war nicht der fromme Überflieger und hat den Leuten immer eins vom Pferd. Nein, er hat gesagt zu den Römischen, oh, ich will mal zu euch kommen, dass wir uns gegenseitig auferbauen können durch die geistliche Gabe, die Gott uns gegeben hat. Hat nicht den Anspruch erhoben, ja, ich bin derjenige, ne, und ihr seid mal alle die kleinen Leutchen, die von mir lernen und von mir hören sollen und so weiter. Sondern er hatte diese Demut, er hat diese Erkenntnis Gottes gehabt. Es liegt nicht an meiner Person, es ist der Geist Gottes in mir, aber auch in meinen Geschwistern. Und darunter muss ich mich beugen, unter dieses Wort. Sonst werde ich nicht geheilt, sonst werde ich nicht befreit, sonst werde ich blind bleiben und werde Dinge tun, wie die Leute in Nazareth. Ich werde das Wort Gottes von mir stoßen. Und wisst ihr was? Wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann schweigt er irgendwann und spricht nicht mehr in unser Leben. Jesus ist aus Nazareth weggegangen und es ist nichts passiert in Nazareth. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, dass alle aber, die gottesfürchtig leben wollen, verfolgt werden. Allen geht es so. Aber es gibt Geschwister, die besonders herausgefordert sind, die besonders stark Verfolgung erleben. Und am Anfang dieser Stelle hier in Johannes steht, bevor er sagt, dass die Welt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch hasst, sagt er, erinnert er an das Gebot, das er ihnen gegeben hat. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde, als Geschwister, dass wir in diesem Kampf, den wir haben in dieser Welt, dass wir zusammenstehen, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander einstehen, dass wir einander ermutigen. In diesem Leiden auch. Guck mal, Jesus kommt in seine eigene Stadt, die eigenen Leute lehnen ihn ab, seine Familie, ja auch die. Wir lesen es in den Evangelien an verschiedenen Stellen, dass die Brüder so drauf, die haben überhaupt kein Verständnis für Jesus und seinen Weg gehabt. Auch Maria hat es nicht gehabt. Das Wunderbare ist, wir sehen es sogar in dieser Familie, dass Gott sie am Ende dahin gebracht hat, dass sie ihren Widerstand aufgegeben haben. Am Ende, Anfang der Apostelgeschichte, sehen wir, wie die Brüder von Jesus und Maria dabei sind. Wir sehen sogar zwei Brüder von Jesus, Jakobus und Judas, die einen Brief geschrieben haben, die in die Bibel mit aufgenommen wurden. Und sie bezeichnen Jesus, ihren Bruder, als ihren Herrn und Christus, König. Sie bezeichnen ihn als Herrn und sich selbst als Knecht. Als Diener. Sie hätten auch sagen, ja, ich bin ja auch der leibliche Bruder des Herrn. Haben sie nicht gemacht. Jesus sagt, liebt einander. Wenn ihr in der Verfolgung steht, betet füreinander. Und besonders die, die in Verfolgung stehen, brauchen unser Gebet. Und letzte Woche war so ein, eigentlich so ein Gebetstag in der Evangelischen Allianz. Viele Gemeinden haben das eigentlich gemacht, dass sie diesen Sonntag benutzt haben, um für verfolgte Geschwister zu beten. Letzte Woche hatten wir nun Kindersegnungen hier, viele Gäste, da haben wir das gecancelt. Aber ich habe gedacht, das passt so gut heute einfach dann auch zu dem, was wir gelesen haben. Wie die Welt, wie die eigenen Leute Jesus verfolgt haben. Was für ein Schmerz das auch war. Das Gott aber Jesus bewahrt hat in dem Ganzen. Und wir stehen in dem gleichen Kampf heutzutage. Es gibt eigentlich keine Zeit, wo so viele Christen verfolgt wurden wie heutzutage. Es sind 100 Millionen von Christen, die unter ganz heftiger Verfolgung betroffen sind. Die teilweise unter Angst um Leib und Leben stehen. Und Gott will, dass wir aneinander Anteil nehmen, dass wir mitleiden. Er sagt, der Leib ist so, dass ganz viele Glieder da sind und wenn ein Leib sich freut, dann sollen alle sich mitfreuen. Aber wenn ein Glied leidet, dann sollen wir mitleiden. Wir sollen unser Herz dafür öffnen, für das Leiden unserer Geschwister und sollen es mittragen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Deswegen wollen wir uns jetzt gleich noch eine Zeit nehmen. Und wir haben auch Geschwister hier, die aus Ländern kommen, die Schweres erlebt haben. Und ich habe gestern unsere Schwester Esmat gefragt, ob sie bereit wäre, ein bisschen was zu erzählen hier. Und sie ist bereit und dann möchte ich sie auch bitten, nach vorne zu kommen. Esmat ist aus dem Iran. Vor anderthalb Jahren hierher geflüchtet und sie will uns vielleicht jetzt ein bisschen erzählen über ihr Leben und über das, was sie erlebt und erfahren hat.
Ich habe eine muslimische Familie, aber Gott hat mir genommen und Gott hat mir angerufen und ich habe über Gott viel gelesen und viel gehört und im Iran habe ich ungefähr 3,5 Jahre von Jesus Aktivität gehabt, aber plötzlich wir waren eine Gruppe, plötzlich die Polizei hat eine Kollege gefunden und er hat sein Auto voll auf der Bibel und das war ein großer Fehler und vor einem in einem Tag ich wollte zur Arbeit gehen, aber meine Kollege hat mir angerufen und er hat gesagt, du musst weggehen, weil die Polizei letzte Nacht hat diese Kollege gefunden und er muss tot und die nächste Person bist du und ich wollte nicht weggehen, aber ich musste Iran lassen und ich wusste auch nicht, was soll ich machen. Und ich habe mit meinem Bruder angerufen und er ist Polizist und er hat gesagt, du musst wegfahren. Und in 30 Minuten bin ich meine Wohnung verlassen. Und das war sehr schwer, sehr, sehr schwer. Ich kann nicht essen, aber Gott hat mir viel geholfen. Und, ich bin Ich hatte Schwierigkeit gehabt und sofort nach Deutschland gekommen. Ungefähr einen Monat und eine Woche war ich unterwegs und das war sehr schwer. Und, aber ich konnte das machen, weil Gott hat mir viel geholfen. Mhm. Und immer betet für mich. Ich kann nicht mit meiner Familie Kontakt haben. Ich habe Heimweh. Ich brauche Gott Hilfe. Bitte alle beten für mich. Ja,
ja. Lass uns einfach erstmal kurz für Esmat beten, einfach ganz persönlich und direkt für unsere Schwester hier. Herr, und du kennst den Schmerz, einfach der in Esmats Seele nagt, Jesus, der Verlust der Heimat, der Familie, ja, die Trennung, die nicht nur räumlich ist, sondern auch ja, eine tiefe geistliche Trennung ist, ja, wo einfach kein Verständnis ist für dich und wo Ablehnung da ist, wo, ja, und Herr, du siehst es auch, wie schwer es ihr fällt, auch du siehst die ganzen Verletzungen, die da sind und einfach die Schwere der Last, einfach diese furchtbare Flucht, Herr, und all das, was damit zusammenhängt. Herr, bitte heile du erstmals zerbrochenes Herz, rühre du sie an und segne du sie und stärke sie darin, mit dir zu gehen, einfach nach vorne zu gehen, Herr. Danke, dass du einen guten Plan für sie hast, Herr. Dass du noch was vorhast mit ihr, Herr. Und danke, dass du ja, sie segnen möchtest und zum Segen gebrauchen willst, Herr, für viele andere, Herr. Und wir danken dir, dass du sie uns als Schwester hier in die Gemeinde gestellt hast und bitten dich, dass du uns ein liebendes Herz schenkst, dass wir sie tragen, sie ermutigen, sie stärken nach all dem, was sie durchlebt und durchlitten hat, Herr, und was sie immer noch durchleidet, Herr. Bitte ich dich, dass wir eine Ermutigung für sie sind und eine Stärkung, Herr. Segne du Esmat und ja, danke, dass du dich so vollkommen um sie kümmerst, Herr. Amen. Amen. Esmat steht nur als ein Beispiel. Es sind auch noch andere hier in unserer Gemeinde und die auch heute Morgen vielleicht hier sind. Und interessiert euch dafür. Fragt nach. Baut Beziehungen auf. Dass diese Brüder und Schwestern Ermutigung erfahren, Stärkung erfahren. Betet für sie. Lasst uns aber auch jetzt noch vielleicht ein paar Minuten Zeit nehmen, zusammen zu beten. Nicht nur für unsere Geschwister hier in der Gemeinde, sondern ja, für Geschwister, die eben in diesen Ländern sind, die in Gefängnissen teilweise sind, die schweres Unrecht leiden, nur aufgrund dessen, dass sie sich zu Jesus bekennen. Lass uns beten für die Menschen im Iran oder in anderen Ländern, in anderen islamischen Ländern, in denen die Hinwendung zu Jesus eigentlich ein todeswürdiges Verbrechen ist, aus dem Islam heraus. Und lass uns beten, auch für Menschen, die in anderen Ländern verfolgt werden, auf schlimmste Weise, in Nordkorea oder in anderen Ländern, wo vielleicht nicht die islamische Ideologie, sondern eine andere Ideologie sich Christus auf brutale Art und Weise entgegenstellt. Ja, wir möchten bitten, dass du Errettung schenkst, dass du Heilung und Heil schenkst für Geschwister, die unter Druck stehen, die in Gefängnissen leiden, die isoliert sind, dass du ihnen Trost und Beistand bist, dass du sie aufrichtest, Herr. Wir beten dafür, dass du dass du ihnen dein Wort in Erinnerung bringst, wenn sie keine Bibel zur Verfügung haben, Jesus, dass du Gemeinschaften schenkst auf besondere Art und Weise in Situation, wo sie da gar nicht mit gerechnet haben, dass du Geschwister zusammenfügst, Herr, und wir bitten dich, dass du Ja, dass du auch Wunder der Befreiung schenkst, Jesus. Wir beten auch um darum, aber auch, dass du unsere Geschwister mutig machst, da durch deinen Heiligen Geist, sich zu dir zu stellen, sich nicht von dir abzuwenden. Wir beten, dass du sie mutig machst, keine Kompromisse einzugehen, Herr, sondern dich zu verherrlichen durch ihren ganzen Wandel. Wir beten aber auch, dass du ihnen diese Weisheit schenkst, Herr, zu erkennen, was dran ist im Einzelnen, Jesus, was du mit ihnen vorhast, was dein Plan für sie ist, Herr. Und wir beten, dass sie wirklich diese Festigkeit in dir haben, in deinem Geist, bei allen Widerständen stehen zu bleiben und dir treu zu bleiben und mit dir zu gehen, so wie du sie führst und leitest, Jesus. Und beten besonders für Leiter, die irgendwie an der Front stehen, die besonders angegriffen werden, Herr, vom Widersacher, Jesus, die besonders unter Druck stehen, Herr, die bitten dich, dass du sie ausrüstest und stärkst in ihrem Auftrag, den sie haben. Bitte segne du unsere Geschwister alle. Und ja, wir wollen beten für die, die sie verfolgen, Herr, für wie du uns aufgetragen hast, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass ihnen ein Licht aufgeht, dass sie umkehren. Wir beten für neue Regierungen und Wechsel, Jesus, Regierungswechsel, wo neue Freiheit entsteht, dich kennenzulernen und dir nachzufolgen, Jesus. Und das beten wir für diese vielen Länder im Iran, Jesus, in Saudi-Arabien, in den arabischen Ländern, Jesus, in muslimischen Ländern, in Nordkorea, Jesus, auch in Mittel- und Südamerika, in verschiedenen Ländern, Jesus, dass du Befreiung schenkst dazu, dass Geschwister dir wirklich in Frieden dienen und dein Evangelium weitergeben können und dass Menschen errettet werden können und dass sie in Frieden leben dürfen, Jesus. Bitte höre du unser Gebet und segne unsere Geschwister weltweit, Herr. Danke, dass du unser Gebet hörst, Herr. Amen.